Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit der Newsfolge der Woche. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Hallo Philipp.
Einen wunderschönen guten Tag.
Geht's dir gut?
Mir geht's wunderbar, ja.
Hast du die überragende neue Kooperation, die wir letzte Woche schon angekündigt haben, der GFL mitbekommen?
Ich habe was davon gehört, ja.
Ja, wir starten diese Woche starten wir einfach direkt rein, um gar keine Zeit zu verlieren. Die GFL kooperiert in Zukunft mit der Sports Illustrated. Philipp schreibt, so wie es aussieht, es ist zumindest in Planung, ein GFL-Blog. Und ja, für die GFL ist das, glaube ich, ein riesiger Mehrwert, so eine Kooperation an den Start gekriegt zu haben. Allein was, also den Namen angeht, sage ich jetzt mal. Jeder Medienpartner ist erstmal wichtig.
Ja, Name zieht auf jeden Fall. Und je multimedialer du dich halt aufstellst, ne, das merkt man ja auch an den ganzen Social-Media-Formaten, die mittlerweile laufen, die vor 2-3 Jahren nicht gelaufen sind, ne, dass die GFL halt einfach mehr ins Gespräch kommt. Dass überhaupt Leute mitkriegen, dass es da draußen mehr als nur die European League of Football auf deutschem Boden gibt.
Ja, das ist ja wichtig. Also das ist ja tatsächlich wichtig, weil man lebt in dieser Bubble, wo einfach die GFL ja einfach stattfindet. Aber außerhalb kennt die manchmal halt keiner. Außerhalb kennt auch manchmal, wenn man sich gar nicht mit der American Football auseinandersetzt, kennst du auch die ELF nicht. Aber jetzt mittlerweile ist es bei beiden Ligen zumindest so, dass jemand, der sich nicht für den Sport interessiert, zumindest eine der beiden Ligen mal gehört hat.
Genau, du findest jetzt halt auch einen Zugang zu GFL und das ist zum Beispiel wichtig, wenn du im Finale die Hütte voll kriegen willst, wenn du Sportevents planen willst, wenn du halt nicht nur auf deine Stammzuschauerschaft bauen willst, die du an den Spieltagen hast, sondern eben da drumherum auch einfach mal ein paar größere Veranstaltungen haben möchtest, ne? So. Ja. Wir wollen heute aber auf jeden Fall, lass das auch gleich sagen, wir haben versprochen, dass wir heute etwas mehr über die ELF reden. Das machen wir auch. Also wir frühstücken jetzt nochmal eben zügig die GFL ab und dann widmen wir uns der ersten Offseason praktisch der European League of Football.
Richtig, weil wir haben, eigentlich sprechen wir auch nur über die GFL aufgrund der Kooperation und aufgrund von, ich sag mal, vier Importen, die ich tatsächlich auch spannend finde. Also wir haben jetzt nicht die sonst was, wie viele Importe mitgebracht, sondern 4 Importe, wo ich einfach eine Einschätzung haben möchte, auch von Philipp. Und dann sprechen wir vermehrt über die ELF, weil es da eine Menge zu erzählen gibt, eine Menge große Namen gibt und auch strategisch einfach von der Ausrichtung her eigentlich coole News gibt, die es aber auch einzuordnen geht. Und deswegen sind wir heute hier. Deswegen fangen wir einfach mal an. Die Lions verpflichten den britischen Running Back Jacob Smiley. Der ist ehemaliger Rugby-Spieler und spielt eigentlich erst seit dem Jahr 2021 Football. Hat aber sowohl in Australien als auch in Großbritannien schon sozusagen auch gut gespielt, auf einem guten Level gespielt und wird als Speedster verkauft. Nun ist das nicht der typische Bulldozer, der normalerweise bei den Lions spielt, aber spannende Verpflichtung. Wieder ein Europäer, letztes Jahr Drain Obi, dieses Jahr Jacob Smiley. Was Sinn ergibt, wenn du einen Speedstar als Quarterback hast und mit Luke Meacham einen Receiver hast, Receiver/Tight End, der nicht nur ein guter Receiver ist, sondern auch vor allem ein guter Blocker. Was hältst du von solchen Rugby-Verpflichtungen? Ist das gut? Ist das
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben das, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal gesagt. Wenn du athletisch einfach einen Vorteil hast gegenüber den Gegenspielern, dann reicht das meist auf diesem Level. Ne? Du musst nicht irgendwo technisch raffinierter Spieler sein. Klar, der Sprung in die NFL oder so ist dann einfach ein anderer. Da musst du einfach auch mehr mitbringen. Und das merken auch manche Spieler, die vom College in die National Football League wechseln, dass es jetzt plötzlich nicht mehr reicht, einfach nur schneller oder kräftiger als der Gegenspieler zu sein. Aber auf GFL-Niveau,
ich sag mal,
generell so, also in Europa funktioniert das. So, wenn du halt sauschnell bist, dann ja, versuch das doch erstmal zu matchen. Und es wird einfach gegnerische Teams geben, die haben keinen Spieler im Kader, der das matchen kann. Und damit hast du diese Spiele halt schon gewonnen.
So, das ist ja tatsächlich so. Es gibt auch, wie soll man das sagen, Moritz Böhringer ist, glaube ich, als Sechstrunden-Pick ja bei den Cincinnati Bengals gedraftet worden, weil er ein Riesenathlet
Vikings
ist und weil er
Vikings, sorry.
Ja. Und dann ist er zu den Bengals, ja.
Ja.
Riesenathlet, Riesentalent, physisches Talent. Und hat auch Combine-Zahlen abgelegt, überragend. Und natürlich, Deutschland sollte auch gepusht werden, keine Frage, aber der war körperlich, war der da. Und der war in Deutschland auch körperlich eine Ausnahmeerscheinung. Aber sein Route-Tree war, der in Deutschland gelaufen ist, es waren drei Routen im Endeffekt. Die konnte er besser als jeder andere, weil er diese körperlichen Voraussetzungen mitgebracht hat. Konnte sich in Amerika aus verschiedensten Gründen nicht durchsetzen, aber einer war davon, dass er da auch athletisch nur einer unter vielen ist.
Da spielst du halt so gegen Linebacker, die plötzlich auch mindestens so schnell laufen wie du. Und so, wenn du es halt nicht schaffst, also wir werden in den nächsten Wochen zum Beispiel...
Da muss man nochmal sagen, er ist trotzdem ein krasser Athlet.
Ja, du, wir werden in den nächsten Wochen, werden wir zum Beispiel, es wird nach dem Combine sein, werden wir in unserer Draft-Folge, Lorenz und ich, über die Quarterbacks sprechen. Könnt ihr euch schon mal in das Ohr schreiben. Am Freitag nehmen wir auf und dann zum Nachmittag kommt die Folge. Und wir werden unter anderem nach dem Combine auch über die Wide Receiver sprechen. Und da ist es zum Beispiel auch so, ne, dass du erkennen musst, das ist so der erste Step, den du als Scout auch gehen musst. Und der leider auch nicht immer funktioniert. Du musst erkennen, ob der Spieler mehr Möglichkeiten findet, als nur mit seiner reinen Athletik seine Matchups zu gewinnen. Denn wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er in der National Football League, in Kiel Harry ist ein wunderbares Beispiel aus den letzten Jahren, damit einfach Probleme haben. Wenn du nur rein mit der Athletik, weil du groß und schnell bist, gewinnst, dann wirst du auf dem nächsten Level keine Chance mehr haben. Aber für einen Spieler, der aus Großbritannien kommt, der Rugby gespielt hat, der jetzt in der GFL spielt, den erwartet jetzt kein neues Level, sondern den erwartet einfach eine neue Herausforderung. Und die kann der mit seinem Speed bestreiten, während er, und das muss man ja dazu sagen, niemand hat gesagt, dass er die Position nicht weiter erlernen kann. Er hat ein gutes Coaching-Staff und kann natürlich immer noch weiter mit Spielerfahrung von 3 Saisons, kann der einfach noch wahnsinnig reifen, ja auch, als Running Back, ja, mit allem, was dazugehört. Und sagen wir mal so, Pass-Pro-Schemes und so weiter hast du jetzt eher weniger auf diesem Level, wo du jetzt Gott weiß, was für komplexe Sachen lernen musst. Das Erste, was er machen muss, ist den Ball aufnehmen und durch die Lücke laufen.
Ja, und quasi, da hilft ihm wahrscheinlich auch das Rugby-Spielen. Selbst wenn mal einer an dir dranhängt, nicht umfallen.
Ja, das machst du beim Rugby ja eher sowieso nicht, genau. Jo, was haben wir noch?
Wir haben einen interessanten Quarterback bei den Kielbeute Kerry Canes. Nate spielte erst an kleineren Colleges und kommt dann im letzten Jahr dann nochmal an einem D1-College. Was einen ganz speziellen Namen hat, das ist schon wieder gar nicht die One-mäßig gewirkt hast. Aber ist das, also ich habe, als ich sozusagen gesehen habe, die Kielbeute Kerry Canes holen sich einen D1-Quarterback. Da ist wieder die Frage, ist das denn eigentlich, ist das so sinnvoll? Weil so viel Spielerfahrung hat er quasi, vielleicht doch nicht, aber hat es ja irgendwie an einen D1-College geschafft. Ich suche mal fix noch den Namen raus. Aber erzähl erstmal, warum freust du dich? Warum haben wir von Anfang an gesagt, dieser Spieler ist eigentlich total spannend, wenn wir sehen, dass der vom Presbyterian College kommt. Presbyterian College und dass da den Quarterback war. Unter anderem auch Team All-American und All-Conference-Spieler. Und das als First-Teamer. 2500 ja, Passing Yards, 18 Touchdowns.
Der hat aber gespielt. Aber es ist ein Technical
College.
So. Der hat gespielt, das ist ja immer wichtig, denn es bringt halt nichts, einen D1-Spieler zu holen, der auf allerhöchstem Niveau mittrainiert hat, aber in den letzten 3-4 Jahren überhaupt keine Spielpraxis sammeln konnte, denn das wirst du merken auf dem Platz, ne? Das ist so, wie wenn du, weiß ich nicht, wenn du im Fußball einen höherklassigeren Spieler für dein Viertligateam verpflichtest, ein Veteran-Spieler, der zwar viel Erfahrung für sich irgendwie mitbringt, aber der vielleicht in den letzten 2 Jahren gar nicht mehr ein Spiel bestritten hat, dann wird der Einfluss halt auch nicht sonderlich groß sein, abgesehen davon, dass er vielleicht ein guter Leader ist und im Lockerroom davon erzählen kann, wie cool das ist, an einem US-College zu sein, jetzt im Falle von Nate Hayden. Hat er aber gespielt und ich finde die Herangehensweise von Kiel richtig, denn wir haben hier ein Team, das nicht auf die nächste Championship schielt, ne? Sondern wir haben ein Team, das letztes Jahr das schlechteste Team der GFL Nord gewesen ist und jetzt einfach was machen muss, um da wieder Richtung Playoffs und so weiter zu kommen. Und das mit einem Quarterback, der noch nie den Fuß auf diesem Boden hatte, der noch nie in Europa Football gespielt hat, zu probieren, was eine komplette Wundertüte ist, da müssen wir ganz fair sein. Wir wissen nicht, was der kann. Das kann sein, dass der nach 2 Wochen sich herausstellt als, nee, lass mal. Ich erinnere mich, wir hatten in Bielefeld, hatten wir einen höher spielenden US-Import dann als Neuzugang bekommen. Und der warf so harte Bälle, dass die deutschen Receiver die Bälle alle nicht fangen konnten. Also tatsächlich waren sie einfach ein anderes Tempo gewohnt von dem vorherigen Quarterback, der auch in einer Minnesota State, glaube ich, gespielt, also an einer kleineren Schule, ne? Ja. Chase Vogel. Und das kann halt alles noch passieren, weil Nate Hayden hat mit diesen Spielern in Kiel noch nie zusammen gespielt. Ich glaube nicht mal, dass sie den mal zu einem Probetraining oder so eingeladen hatten. Den holst du einfach. Aber das ist
war,
ein Move.
War das so, war der andere Quarterback Sherrodrick Beaver? Der nicht so gezündet hat.
Oh, ich komme nicht mehr drauf.
Da hattet ihr damals auch diesen EJ Drury als Tight End, der mal in der NFL gezockt hatte. Ich meine, ich habe gegen beide gespielt, deswegen kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern.
Nee, das war das nicht. Das war es nicht. Das war nicht.
Also Beaver hat 14 auf jeden Fall da gespielt.
Das war dazwischen. Der war dann auch nur 2-3 Wochen da, weil der dann auch überhaupt nicht happy war. Also während der Saisonvorbereitung war der einfach auch nach jedem Wurf, der gedroppt wurde, angepisst hoch 10, weil ich meine, der hat Chase gute Vogel Pässe geschmissen, wirklich.
Ja, Chase Vogel kenne ich aber tatsächlich auch noch.
Aber, ja, der war auch super. Der war super sympathisch auch. Das war echt ein feiner Kerl. Das war auch wirklich ein Teamleader. Der war vielleicht nicht so gut, aber das hat echt Spaß gemacht. Und was wollte ich jetzt sagen? Im Prinzip.
Ja, wir wissen nicht. Also einen US-Quarterback zu holen, genau, das ist immer eine Wundertüte. Du weißt nicht, wie passt der charakterlich und so weiter. Aber was wir letztes Jahr schon gesagt haben, hätten die Baltic Hurricanes letztes Jahr einen besseren Quarterback gehabt, wären sie auch nicht letzter geworden, weil das Team an sich war nämlich in Ordnung. Die haben halt auf der Quarterback-Position einfach nicht diese Import-Qualität gehabt. Und vielleicht haben sie sie jetzt. Erstmal, wir können die einfach nur diesen Lebenslauf uns angucken und sagen, ja, okay, das kann passen. Und für die Kieler.
Und ich finde es halt richtig, genau. Anstelle der Kieler das zu machen, das zu probieren.
Ja, genau, einfach auch da in ein Risiko zu gehen, damit du auch deinem Team gegenüber eine Vision verkaufen kannst und auch sagen kannst, ey, dieses Jahr werden wir nicht Letzter, dieses Jahr gibt es einen Absteiger.
Genau, und das ist zum Beispiel eine Situation, die Dresden zum Beispiel nicht vorfindet, wenn wir jetzt zum nächsten gehen wollen.
Ja.
Die können sich das halt nicht erlauben, einfach mal einen Quarterback zu holen, dann gucken wir mal, was der kann.
Das war jahrelang so, dass die in der Saison musste Dresden andauernd einen neuen Quarterback holen und dadurch haben die super viel Potenzial ihrer Mannschaft einfach verschenkt, weil die nicht eingespielt waren in den Playoffs. So, und jetzt haben die mit Ricky Smalling aus Illinois, da habe ich dich direkt angeschrieben, weil der hat Receiver gespielt in Illinois in einem Big Ten College. Wir haben gelernt, das ist nochmal was anderes als nur in Anführungsstrichen Division One. Der hat zumindest gespielt. Statistisch gesehen war er der Nummer 3 Receiver, hat öfter mal gestartet. Und was gibt dir so jemand, der von so einem College kommt? Weil machen wir uns nichts vor, Big Ten, der hat gegen ein paar Cornerbacks gespielt, die jetzt in der NFL sind.
Weißt du, wer sein Head Coach war?
Nicht aus dem Kopf.
Nicht aus dem Kopf? Lovie Smith.
Ja, so.
Sagt einem was, ne?
Richtig, sagt einem was. Also das ist ja schon, also an einem Big Ten College zu spielen, ist ja schon das Who is Who in irgendeiner Form.
Genau. Lovie Smith Lovie Smith hat ihn geholt, hat ihn spielen lassen, so über die ganze Zeit. Man muss aber fairerweise sagen, dass die Schule, Lovie Smith hat es geschafft, die so ein bisschen wieder aus dieser Versenkung herauszuholen, ne? Ja. Die Fighting Illini, so heißen sie, glaube ich, so spricht man es, glaube ich, aus. Das war echt so eine Schießbude. Und Lovie hat dann erstmal eine vernünftige Defense da reingebracht. Wir haben jetzt auch wieder erste Draft Prospects, die von der Schule kommen. Mit Brown zum Beispiel, mit dem Safety, der im letzten Jahr, glaube ich, nach Philadelphia gegangen ist. So, also wir haben jetzt endlich wieder richtig, richtig vernünftige Spieler von einem eigentlich namhaften College. Und was man aber sagen muss, ist, der junge Mann hat richtig harten Wettbewerb gehabt. Also nicht im eigenen Team vielleicht, weil das Team war solide bis unterdurchschnittlich. Aber die mussten sich halt jede Woche gegen Michigan, gegen die Ohio State Buckeyes und so wehren. Und da reden wir von Cornerbacks wie Denzel Ward, gegen die du gespielt hast in dieser Zeit. Ne? So, das ist halt was, also der wird sich an ein ganz anderes Niveau gewöhnen, wenn der jetzt nach Dresden kommt. Und er hat ja das ist ja das Glück. Und ich habe es letzte Woche gesagt, ne? Du holst halt Brock Doman und jetzt musst du eigentlich direkt einen richtig geilen Receiver nachschießen. Einen namhaften Receiver, der sagt, für den spiele ich, da habe ich Bock drauf. Ne? Und vielleicht hat Brock Doman, ich weiß nicht, welche Verbindungen es da gibt, vielleicht hat er seine Kontakte spielen lassen, vielleicht kennt der aus alten Camps, die man gemeinsam vielleicht verbracht hat, wo man sich gut verstanden hat, das ist ja, die spielen ja nicht nur an den Colleges zusammen, die bereiten sich auch auf so eine Draft-Geschichte oder für die Canadian Football League und so halt vor in Camps und ja, dann lernst du den vielleicht kennen und sagst so, ey, das ist ein netter Typ, mit dem habe ich hier immer zusammen gefrühstückt oder so, ne, und den rufe ich jetzt mal an, weil ich weiß, dass der gerade auch Football spielen will und nichts macht und fragt den aber nicht Bock hat, das Jahr mit mir hier in Dresden zu verbringen, ne, also keine Ahnung, wie solche Verbindungen zustande kommen, ich will nur mal einen Weg aufzeigen, wie sowas manchmal dann funktioniert und
oder er kennt jemanden, der jemanden kennt. Also so ist es. Ich meine, Smalling hat ja sozusagen jetzt auch in der letzten Saison noch an der Winoa State University auch nochmal gespielt. Also es ist ja so, dass er bis 2020 bei Illinois war und jetzt 2022, 2023 an der Winoa State University auch nochmal Football gespielt hat. Also der ist eigentlich auch noch voll drin. Und da... Ja. Also ich habe mir jetzt mal aufgerufen, gegen wen er beispielsweise zu seiner Division One-Zeit gespielt hat. UConn, Eastern Michigan, Nebraska, Michigan, Wisconsin, Purdue, Rutgers, Iowa. Das ist schon das, was man kennt. So, um es nett auszudrücken.
Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Und wir reden hier eben von, wirklich hartem Wettbewerb, weil du hattest nicht den Quarterback, du hattest nicht die Teamkollegen, du hattest ein Team, was jedes Jahr einen Losing-Record hatte, was halt irgendwie versucht hat, in dieser harten Big Ten mitzuhalten. Deswegen, also das ist jetzt keiner, der mit dem goldenen Löffel im Mund geboren ist und jetzt da irgendwie als verwöhnter Bengel rüberkommt, auch wenn er bereits an der großen Schule gespielt hat. Das wollen wir hier halt klar trennen.
Genau. Die Competition
dürfen wir gespannt sein.
Ja, also und das finde ich spannend. Ich finde es spannend, solche Leute hier. Wie macht der sich? Wie macht der sich? Ja, wie macht der sich auch im Vergleich zu einem Division II Receiver hier in Deutschland? Dann gibt es einen anderen, also Smalling hat ja wirklich gespielt.
Das perfekte Gegenteil, was du jetzt nennen willst, ja.
Richtig, weil wir kommen zu den Munich Cowboys, die haben sich einen US-Safety geholt, Lucas Noland. Nochmal, Safeties haben schon eine andere Bedeutung als in den USA. Safeties in Deutschland sind schon extrem wichtig, so wie Mittellinebacker halt auch in Deutschland einfach eine richtige Wichtigkeit haben. Deswegen ist schon smart da, finde ich, immer einen US-Import zu haben. Der hat an der Oregon gespielt. Sagt auch jedem etwas, der sich irgendwie mit College-Football auskennt. Das ist nämlich wirklich die bekannte Schule und nicht irgendeine Wildcats-Schule, wo man so sagt, ja, okay, da weiß keiner, wo die wirklich gespielt sind. Aber der hatte 4 Kurzeinsätze. Der hat also kaum gespielt. Was bringt dir so jemand, außer dass er halt innerhalb einer guten Organisation unter guten Bedingungen gespielt und trainiert hat?
ja, das ist halt höchstens die Erfahrung, ne? Das sind so Spieler, ja, an einer kleineren Schule hätten die natürlich mehr Möglichkeiten gehabt, haben sie nicht genutzt, sind an der großen Schule geblieben. Das hat auch häufig einfach die Gründe, dass du halt auch ein Studium machen willst, ne? Und das ist halt, ja, sag mal, bei einem Alexander Ehrensberger zum Beispiel hat man ja auch gesagt, warum geht der nicht von der Notre Dame weg, da kriegt er gar keine Spielzeit und so weiter. Ja, der hat jetzt halt sein Grundstudium für Medizin an der Notre Dame abgeschlossen und das ist halt schon geiler, als wenn du das an der Southeastern Missouri Valley Schlag mich tot machst. So. Ne? So. Deswegen, das darf man ja auch nicht vergessen. Das sind ja, am Ende können auch viele Spieler realistisch einschätzen, dass nur sehr wenige vom College es tatsächlich zu den Profis schaffen. Und ja, wenn du es nicht schaffst, dich bei den Ducks in der Pac-12 durchzusetzen, dann kannst du zwar an eine kleine Schule spielen, damit du mehr Spielpraxis kriegst, das erhöht aber jetzt nicht zwingend die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann Profi wirst. Also leg Wert auf den anderen Werdegang. Hat er dann vielleicht auch und hat zugesehen, dass er seine berufliche Karriere vielleicht voranbringt. Ja, hat aber Bock, Football zu spielen und ja, das ist aber dann immer so eine Sache. Ne? Ist schön, wird vielleicht auch jemand sein, der dann eher für die Cowboys versuchen wird, ja, so Spieler wie Smalling halt zu covern. Also du bist halt US-Safety und dein Job ist es jetzt, ja, den besten Spieler des Gegners rauszunehmen. Und genau, dein Job ist es, Smalling zu covern und dafür zu sorgen, dass er das nicht macht. Und ich sag ganz ehrlich, dann haben wir in dem direkten Vergleich bei Dresden Brock Doman als Louisville Quarterback, der, ich glaube, ungefähr 10, 11, 12 Spiele gestartet hat. Einen dritten Wide Receiver von dem Big Ten College, der gespielt hat, der in jedem Jahr seine 400 Yards und einen Touchdown mindestens hingelegt hat. Und der trifft jetzt auf einen Safety, der jetzt wieder Cornerback spielen soll, Man-to-Man, und der ja viermal kurz zum Einsatz kam und damit halt auch noch nicht mal großartig in den Special Teams aufgetreten ist. Ne?
Ja, der hatte insgesamt im Jahr 2021 6 Tackle, davon ein Solo, 5 Assistant, laut seinen Oregon Ducks Statistiken, die man auf deren Seite findet.
Und ich sag mal, ich weiß, wem ich da mehr den Credit gebe. Das ist halt so. Und am Ende geht es halt nicht nur um die, wie man so gerne sagt, um die X und O's, sondern eben vor allem in der GFL oder im europäischen Football um die Jimmys und Joes. Und man hat das letztes Jahr gesehen, was Stephen Duncan und Austin Mitchell zusammen veranstaltet haben in Dresden. Die haben das Spiel alleine gemacht. Sorry für alle, die da sonst mitgelaufen sind, aber es gab Spiele, wo du ja einfach das Gefühl hattest, dass du die halt ja irgendwie stoppen musst und sonst hast du halt keine Chance. Und Dresden baut sich sowas gerade wieder auf und ich sehe jetzt bei den Cowboys zum Beispiel nicht, dass sie da das Nötige gegensetzen. Nur mal, um jetzt den direkten Vergleich herzustellen.
Und das ist halt der Punkt. Es ist ein super Name und der wird in Deutschland auch gut sein. Aber man muss halt schauen, wie viel Impact hat er wirklich? Wir können gespannt sein, weil anscheinend, der hat ja schon Bock, Football zu spielen. Sonst würde er hier nicht herkommen. So, der will jetzt wirklich auch spielen. Der hat Bock, der hat sich selbst auch was zu beweisen. Und vielleicht nimmt er deshalb die ganze Geschichte auch ein bisschen ernster. Das waren aber auf jeden Fall unsere vorstellenden Importe der letzten Woche. Wir kommen zur ELF und bei der ELF gibt es ganz viele. Wir haben ja jetzt auch wirklich länger nicht mehr darüber gesprochen.
Ja, wir haben was nachzuholen.
Genau, deswegen würde ich nämlich persönlich erstmal damit anfangen. Die Prag Lions haben einen Quarterback verpflichtet, Kerry Lyles. Der war letztes Jahr bei den New Yorker Lions, die haben sich dazu entschlossen, ihn nicht weiter zu verlängern. Jetzt in Prag kommt er zur wahrscheinlich der Franchise, die am wenigsten Credit erstmal kriegt, was ihre Qualität angeht, wo er sich selber auch noch ein bisschen beweisen kann, aber auch, glaube ich, nichts zu verlieren hat in dem Sinne. Trotzdem erstmal cool, dass er im zweiten Jahr in Europa ist. Ist wohl auch ein guter Video-Editor, wurde mir mal gesagt. Aber ich sag mal so, deswegen habe ich es hier auch direkt mal an den Anfang genommen. Von dem erwarte ich mir jetzt nicht, dass er die Prag Lions aufs nächste Level hebt.
Okay, ich wollte damit nämlich sagen, ich glaube, ich muss da nichts hinzufügen. Ist ein Quarterback, den du wahrscheinlich noch besser kennst als ich. Und zu dem würde ich gerne mal was sagen. Und's.
Genau, also sagen wir es so, er hat mir in Braunschweig nicht die Playmaker Ability gezeigt, dass ich jetzt sage, okay, der alleine reißt da alles um. So, wirkt für mich eher wie so eine, ja, nee, so weit will ich nicht gehen, deswegen will ich es nicht sagen. Deswegen,
schauen wir mal, was er in Prag macht.
Genau, schauen wir mal, was er in Prag macht. Von wem ich überzeugt bin, und das ist so ein bisschen der Übergang, ist bei den Madrid Bravos, die haben nämlich Chris Helbig verpflichtet und der war schon bei den Potsdam Royals und bei den Vienna Vikings und war jedes Mal richtig, richtig gut und ist einer der nachweislich besten Quarterbacks Europas. Der sollte eigentlich aufhören, wurde mir mal gesagt. Wurde mir auch aus Vikings-Kreisen gesagt. Und jetzt spielt er neben Dwayne Obi auf einmal und neben ganz vielen anderen auf einmal in Madrid. Und ich habe das Gefühl, hier entsteht gerade ein spanisches Powerhouse mit allen Spielern, die die verpflichtet haben. Robin Fench als Center, Chris Helbig als Quarterback, Dwayne Obi als Running Back und. Das ist schon stark. Also wir haben jetzt in der Offseason schon so viel über die Madrid Bravos gesagt. Da kommen wir eigentlich ja, nur wirklich ins Schwärmen, was da eigentlich alles möglich ist.
Ich sag ganz ehrlich, ich würde auch sofort einen Job nehmen. Also, ne?
An dieser Stelle, da ist warm.
So, Madrid, ja. Madrid ist eine schöne Stadt, da ist warm, genau. Ja. Ich kann Madrid das verstehen, ist, also dass man seinen Ruhestand.
Barcelona ist schon schöner als Madrid, aber ich glaube, footballtechnisch ist Madrid echt eine Wucht, oder?
Mir fehlt tatsächlich der Vergleich, weil ich noch nicht in Madrid war. Ich bin an Madrid nur vorbeigefahren, in Barcelona war ich. Ich muss aber sagen, dass Barcelona eine so sehenswerte Stadt ist. Also wirklich, ja. Ein paar Städte hat man ja schon bereist in seinem Leben und ich muss sagen, Barcelona gehört da schon echt zu meinen absoluten Favoriten.
Ich würde sofort nach Barcelona ziehen.
Ist schon ja. Schick. Ist schon deswegen, ich glaube, gesagt, dass Barcelona schöner als Madrid ist.
Ja, Barcelona verbindet für mich alles das, was ich an Städten gut finde. Ja. Hat eine Menge Kultur, hat eine gute Infrastruktur, hat eine gewisse Größe, bietet dir sehr viel, bietet dir auch kulinarisch sehr viel und liegt am Strand.
Wohl wahr.
Also da hat aber trotzdem footballtechnisch würde ich jetzt gerade auf Madrid setzen.
Unbedingt müssen wir und ich kann Chris auf jeden Fall verstehen, dass er seinen Ruhestand noch mal ein bisschen nach hinten verschiebt. Und da noch mal Gas geben will. Also ich bin sehr gespannt auf Madrid. Ich finde auch gut, dass sie sehr früh die Assets stehen haben. Ne? Also dass sie nicht, ich sag mal, wir haben in der ersten Saison von Rheinfire hatten wir so einen Aufbau und dann hattest du das Gefühl, so die erste Saisonhälfte hat dieses Team halt echt noch versucht, überhaupt erstmal in dieser Liga anzukommen. Ne? Du findest aber jetzt gerade Spieler, die diese Liga bereits kennen, als wichtige Säulen dieses Kaders vor und wir haben Mitte Februar und die sind da. Also das ist tatsächlich schon sehr gut, denn Madrid kann jetzt sehr früh anfangen zu arbeiten, holt sich vielleicht noch den einen oder anderen spanischen Testspielgegner so im Vorfeld, ne, um so ein bisschen auf Wettbewerbstemperatur
zu kommen. Ne? Ich glaube, die dürfen erst ab April alles da sein und gemeinsam trainieren. Das ist in der ELF ein bisschen strenger geregelt.
Ja, aber du kannst ja jetzt trotzdem schon was arbeiten. Ne? Der Playbooks können ausgehändigt werden. Du kannst jeden Tag mit deinem Coach schnacken. Ne? Das ist ja alles, was dir niemand verbieten kann. Und auch ein Coach kann bei dir mal vorbeikommen und so. Das ist, wer will das nachprüfen? Also, und ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied gegenüber Madrid oder auch Paris im letzten Jahr zum Beispiel. Gegenüber Madrid, gegenüber Rheinfire oder im letzten Jahr eben den Musketeers, dass du mit Madrid sehr, sehr früh eigentlich alle wichtigen Stellen besetzt hast und weitermachst. Also ich glaube, wir sind immer noch nicht am Ende bei den Bravos, was da geht. Man merkt auch, da ist die NFL auch vor Ort in der richtigen Stadt und da geht was im Football. Ich bin auch gespannt, was da im Stadion abgehen kann, weil, wie gesagt, die National Football League wird Werbung machen für ihr eigenes Spiel im Stadion. Bernabeu, das macht was in Madrid. Also das wird Aufmerksamkeit herstellen für Leute, die sich vielleicht mit Football noch nicht so beschäftigen. Und wenn Madrid, Bravos, wenn die wettbewerbsfähig sind, dann können die natürlich zu Saisonbeginn direkt so einen kleinen Football-Hype auslösen in der Stadt, ne? Wo die Ersten sagen, ich bin neugierig, ich will wissen, was das für eine Sportart ist. Und bevor ich ins Bernabeu gehe, will ich mich jetzt erstmal vor Ort damit vertraut machen. Ja, und dafür ist das natürlich perfekt, auch mit den Spielern, die dir wirklich auch schon ein ordentliches Produkt bieten können. Und ich glaube, in einem direkten Duell mit Barcelona, was wir ja auch haben werden dieses Jahr, ein Team, was dann was Gründungsmitglied ist, direkt gegen die Wand spielen werden.
Ja, aber auch die Barcelona Dragons haben einen namhaften Quarterback verpflichtet mit Levi Lewis, der ehemaliger Seattle Seahawks Quarterback ist, zumindest im Training. Und der hat sogar Unterstützung gekriegt von dem ehemaligen XFL-Quarterback Imoni Donadell. Also auch hier eigentlich, ich sag mal, schon ein interessanter One-Two-Punch. Auch wenn man auch hier nicht weiß, wie viel kannst du darauf geben, dass der in der NFL mal mittrainieren durfte.
Darauf gibst du natürlich wenig. Ich meine, wir werben da jetzt auch mit. Ich finde die Schlagzeile auch einfach cool. Wir haben viele Seahawks-Fans in Deutschland und ein Spieler, der mal im Trainingcamp bei den Seattle Seahawks gewesen ist, der jetzt als Quarterback bei den Barcelona Dragons ist, das ist doch was, ne? So,
das zeigt ja auch schon, dass er eine Qualität haben muss, weil da kommst du ja nicht einfach so hin.
Ich sag dir, welche Qualität der hat, und da reden wir eben von was ganz Besonderem. Also der hat 5 Jahre unter Billy Napier gespielt bei den Louisiana Rage Cajuns. Und Billy Napier ist heute in Florida. Der hat danach mit niemand Geringerem als Anthony Richardson gearbeitet. Und davor war, wie gesagt, eben Levi Lewis sein Quarterback. Lewis hatte nie die Chance, NFL-Profi zu werden. 5'10", 184 Pfund. Damit spielst du nicht mal Wide Receiver in der National Football League. Weißt du, das ist, aber das ist halt sehr schwer, damit sich durchzusetzen. Und dass er natürlich keine Chance hat, Quarterback in der NFL zu werden, war relativ früh, glaube ich, klar in seiner Karriere. Aber Billy Napier hat mit ihm super gearbeitet. Der hat richtig gut gespielt. Louisiana hat sich in dieser Zeit zu einem, ja, bei den Group of Five Teams, also bei den nach den wichtigsten 5 Conferences im College Football, aber wir reden immer noch vom höchsten FBS-Level, hat sich Louisiana zu einem der besten Programme des Landes gemausert. Und da ist Levi Lewis eben wichtiger Faktor gewesen. Ich habe den damals auch gescoutet, natürlich mit dem Aspekt, ja gut, ne, das, du kannst mal Camp Buddy sein, du kannst vielleicht auch irgendwie 2 Jahre als Spieler im Practice Squad mitlaufen oder so. Aber er ist ein sehr interessanter Quarterback und ich finde das Signing sehr spannend, denn das ist tatsächlich ein Level, was wir in der ELF vielleicht noch gar nicht gesehen haben.
Genau, und dann ist es spannend, wer ist jetzt in Europa besser, Chris Helbig oder Levi Lewis? Ist ein Duell auf jeden Fall, kommt natürlich auf viele Umstände an, aber so.
Definitiv, da gehört das Gesamtpaket dazu. Lewis ist wahrscheinlich der bessere Quarterback. So. Aber das reicht alleine halt dann auch nicht, das muss man auch fairerweise sagen. Frage
ist halt, auch da ist er der bessere Quarterback in Europa. So, das sind ja immer tatsächlich echt Unterschiede. Du siehst es auch im Basketball, Point Guards, die in der NBA richtig gut sind, kommen beispielsweise manchmal in Europa nicht klar. Dennis Schröder ist der beste europäische Point Guard bei einem FIBA-Turnier unter FIBA-Regeln und in der NBA durchschnittlich in dem Sinne. Aber manchmal ist es halt hier halt auch so. Deswegen bin ich einfach gespannt, wie doll der sich schlägt. Wir können auch hier wieder gleich einen anderen Positionsvergleich ziehen. Wir haben nämlich zwei, ja, der eine ist sogar schon ELF-Veteran, aber 2 GFL-Veterane, die jetzt auch das Team wechseln. Austin Mitchell, der beste Receiver aus dem letzten Jahr aus der GFL, wechselt zu den Paris Musketeers. Und, was mich viel mehr überrascht hat, Nathaniel Robitaille, den man jahrelang bei den Schwäbischer Unicorns gesehen hat, den man aber auch bei Rheinfire gesehen hat, der da auch eine der tragenden Säulen war. Der hat beim ELF-Finale noch einen Touchdown gefangen. Wechselt jetzt zu den Fehaver and Troners.
Also ich höre von Lorenz immer wieder, Fehaver hat Geld, hat Mittel. Fehaver ist keine, also die werden vielleicht aufgrund dieses, ja, das ist der alte Ostblock und so, ne, werden die so ein bisschen in dieselbe Schublade gepackt wie zuvor Istanbul oder jetzt auch, wenn man die Entwicklung in Prag sieht, ne? Aber Fair war es ein anderes Programm. Also das läuft wesentlich professioneller als zum Beispiel Barcelona. Und dieser Schritt jetzt, so einen Wide Receiver zu holen, ist dann eben auch ein Statement, denn Fair war, möchte nicht zu den schwächeren ELF-Teams gehören und hat auch die Mittel, hat wirklich die Mittel dazu, in der Top-Riege mitzuspielen. Da werden sich noch einige die Augen reiben, wenn die richtigen Schritte gehen, dass die eher vorne mitspielen werden als zum Beispiel die Milano Seaman.
Das finde ich schon ein starkes Statement. Ne? Weil man könnte jetzt auch umgekehrt sagen, vielleicht hatte auch Robitaille zum Ende seiner Karriere einfach nicht mehr die Angebote.
Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das deswegen auch der Move, den Fairwar macht, aber tatsächlich ist es so und das sind ich ja find, nun mal Leute, die tief Statement. Reingucken, die, die machen da einen guten Job und die haben vor allem Mittel, die andere ELF-Franchises nicht haben. Und das wird in der Außendarstellung wird das überhaupt nicht so wahrgenommen. Ne? Ja. Da ist das irgendwie eines der zwei, drei schlechtesten Teams der Liga. Die waren halt aber auch im letzten Jahr halt in Jahr 1. Die haben aber Großes vor und wie gesagt, haben auch die Möglichkeiten dazu. Ich sag mal jetzt nicht auf das Level von Rheinfire, Galaxy oder so zu kommen. Ne? Aber wie gesagt, Milano Seaman und so sind halt Vergleiche. Musketeers, das ist fair. Da kommst du auf jeden Fall ran.
Ja, aber das finde ich spannend. Das finde ich auch ein super Statement, auch eine super Info einfach. Weil dann ist es einfach, vom Namen her ist das eine Statement-Veröffentlichung. Das ist einer der renommiertesten Receiver, die jemals in Europa gespielt haben. Das muss man tatsächlich einfach sagen. Es gibt keinen, der das widerlegen würde. Und was sagst du zur Verpflichtung Austin Mitchell zu Paris? Weil Austin Mitchell hätte in Europa überall hingehen können. Warum geht er nach Paris?
Keine Ahnung, warum man da hingeht. Müssen wir ihn fragen.
Aber es muss ja aufgrund der Organisation sein, aufgrund von, die haben mit Zach Edwards wieder einen der besten Quarterbacks der Liga einfach verlängert, haben jetzt mit Austin Mitchell eine zusätzliche amerikanische Waffe dazu geholt. Sehen wir hier, also der französische Football ist unterschätzt. Sehen wir hier Hauptstadt-Football, der sich weiterentwickelt, der vielleicht auch noch nicht Rheinfire ist, aber vielleicht zumindest besser wird als die andere einer der Hauptstädte, wie zum Beispiel Wien.
Also Quarterback, Wide Receiver hatten wir letztes Jahr ja auch schon. Ich glaube, das ist toll für Paris, dass sie sich da erneut dann nochmal wieder noch besser machen. Aber tatsächlich gibt es andere Baustellen in diesem Team, die gelöst werden. Gibt ja dieses schöne Bild mit dem Quarterback, der gerade gesackt wird und auf seinen Star-Wide Receiver, der völlig frei ist, wirft. Ne? So diese Diskussion, die man da mal hatte, sollten die Bengals Sewell draften oder Jamar Chase? Ne? So im Endeffekt hilft dir Austin Mitchell halt nur, wenn Zach Edwards auch die nötige Zeit bekommt, seinen Mann in Szene zu setzen. Und da liegen, glaube ich, in den Trenches liegen für Paris andere Baustellen, die sie halt erstmal lösen müssen. Und ja, für Mitchell ist es auf jeden Fall eine interessante Herausforderung, denn du bist in Paris, der Hauptstadt Frankreichs. Du spielst mit einem exzellenten Quarterback zusammen auf diesem Level, was du vorher auch schon getan hast. Wo du aber eben auch klar gesehen hast, okay, mit Steven Duncan in einem sehr guten Team, was sie waren, hat es am Ende auf GFL-Niveau dazu gereicht, dass ich der beste Receiver war, aber wir haben um den Titel nicht wirklich mitgespielt. Denn da waren die Royals einfach klar besser und selbst gegen andere Konkurrenten mussten wir uns dann hart erwehren. Und ja, in Paris weiß ich nicht, was er da
macht. Ich muss jetzt leider sagen, die Dresden Monarchs haben die Potsdam Royals geschlagen und sind im Halbfinale gegen Schwäbisch Hall rausgeflogen und da haben wir noch gesagt, in Dresden gewinnt Schwäbisch Hall das Spiel nicht.
Und wir haben mit Brock Doman jetzt auch einen Quarterback, der wieder da ist, mit dem du halt hättest auch weitermachen können. Ich glaube, da sucht jemand
neue Herausforderungen. Ne? Das ist so dein Favorite GFL-Spieler, glaube ich.
Ja, schauen wir mal.
Ja, aber auf jeden Fall. Ich habe mit einem Schiedsrichter mal gesprochen über Austin Mitchell und der hat ganz klar gesagt, das ist der athletischste Spieler, der jemals GFL gespielt hat. Und damit
das
wird er auch,
ja auch sofort.
So, also damit wird er ja auch in der ELF einfach eine überragende Waffe sein.
Das ist vielleicht der beste Wide Receiver, der in Europa derzeit rumläuft. Und der beste Playmaker, der, das hast du doch auch gesehen, wie der durch Slalomstangen ist der durchgelaufen. Der hat einen kurzen Pass bekommen und ab geht's. Und das ist natürlich auch eine Option, dass du halt sagen kannst, okay, meine Line ist vielleicht nicht gut, aber ich muss ja sowieso nur in der ersten Sekunde den Ball rüberwerfen und dann lasse ich Mitchell einfach den Rest machen. Das ist, das ist ein überragender Wide Receiver, ganz klar. Der wird viele Touchdowns machen und Paris wird punkten. Aber am Ende musst du eben nicht nur selber punkten. Und das darf man halt nicht vergessen, so Teams wie Rheinfire und so, die haben dann auch Playmaker, wo Austin Mitchell vielleicht nicht sich konstant freiläuft, um einen Ball überhaupt erstmal zu fangen, weil er muss ihn ja erstmal kriegen.
Da bin ich gespannt. Tatsächlich, Rheinfire hat jetzt mit Aaron Donkor einen der bekanntesten deutschen Footballspieler verpflichtet, der im Practice Squad der Seattle Seahawks war. Und also für Deutschland eine überragende Verpflichtung. Ist das genauso jemand, wo du sagst, ja, okay, hier muss ich auch Austin Mitchell erstmal gegen wehren? Also ich sage nicht in der 1-zu-1-Coverage, weil da gewinnt Mitchell. Aber ansonsten ist das ja jemand, wo man sagt, wenn wir von der Qualität reden, wenn alle Spieler Aaron Donkor-Qualität haben, dann ist Rheinfire weiterhin der Favorit.
Ich sag dir, und damit können wir eigentlich diese ganzen Signings in einer Runde abfrühstücken, die zu Donkor passen. Wir haben gerade die Situation, dass die ELF in eine Saison geht, in der sie es schaffen, Spieler aus Deutschland davon zu überzeugen, zurückzukehren. So, das ist ja nicht nur Donkor, das sind ja auch Christopher Isiala, Marco Vidakovic, Roman Wahrheit aus Rauderfehn hier gleich um die Ecke, der jetzt für München spielt. Die Liga hat sich einen Namen gemacht und bekommt eine Wertschätzung. Also was ich auch immer wieder mitbekommen habe, das war immer eine Standardfrage, die ich jedem Spieler am College gestellt habe. Bekommst du mit, was im Football in Europa gerade passiert? Und jeder Spieler sagte, aufmerksam verfolgt er gerade die Entwicklung der European League of Football. Denn ja, es ist für die Spieler ein sanfteres Heruntergehen vom vorherigen Level. So nehmen die das, glaube ich, auf jeden Fall wahr, als in die GFL runterzugehen. Denn ein Abstieg ist es ja definitiv. Das ist, ne, auch zur European League of Football ist das definitiv ein Abstieg. Aber es ist gut für die Entwicklung des Footballs in Europa, dass solche Spieler wiederkommen, dass sie Bock haben, in so einer Liga zu spielen. Vielleicht wird Jakob Johnson das irgendwann auch machen, dass er auf seine alten Tage nochmal für die Search spielen wird. Da musst du eigentlich mit rechnen, dass er das tut. Und wir haben vorhin schon über Alexander Ehrensberger halt gesprochen. Wir haben dieses Jahr diverse Spieler, die sich für den Draft angemeldet haben, aber ja, die auch erstmal Hugo Klages hast du letztens nachgefragt. Wir haben Julius Welschow. Das sind alle Spieler, die willst du jetzt davon überzeugen, dass sie in Europa wieder Football spielen. Und wenn der erste Schritt erstmal ELF ist, wenn man dann merkt, gut, das ist vielleicht doch mehr Spektakel, als was wirklich an Substanz dahinter ist. Wir reden jetzt nicht von Rheinfire, wir reden auch nicht von Search, ne? Aber sicherlich bei anderen Teams, dass der Sprung dann auch in die GFL natürlich funktionieren kann. Aber ich finde das ganz wichtig für den Football, dass diese Spieler zurückkehren und den Football in Europa als Natives besser machen.
Ja, definitiv. Du hast gesagt, Isiala geht jetzt zu den Search, genau wie Marco Vidakovic. Roman Wahrheit ist jetzt jemand, der hat auch sozusagen bei den 1000 Tigers aufs FCS-Level gespielt. Das sind ja die Leute, die dein ganzes Level, also die eigentlich alles besser machen. Und bei Wahrheit ist es vielleicht auch ein Grund, dass Joe Thomas bei den Munich Ravens als jetzt sozusagen offiziell sogar als Offense-Line-Coach vorgestellt wurde. Bringt dich das dahin, dass du sagst, yo, ich möchte für diese Franchise spielen und für keine andere?
Möglicherweise, ja.
also für mich wäre das ein Grund. Also jetzt im Ernst.
Ja, natürlich. Ich meine, es kann ja auch immer noch ein Sprungbrett sein. Roman Wahrheit ist, wie alt ist denn jetzt? 28? ich glaube wohl 28. Ja, klar, hoffst du so insgeheim, vielleicht kann ich noch mal für ein Jahr zurück nach Kanada oder zwei, ne? Und Joe Thomas ist natürlich eine Legende. Also wenn du unter Joe Thomas arbeiten kannst, dann ist das etwas, was dich überzeugt gegenüber allem, was du sonst in Europa, glaube ich, kriegst als Offensive Lineman. Gerade wenn du aus Deutschland kommst, ist es einfach nochmal eine andere Möglichkeit, als es irgendwie, klar, wäre es auch schön gewesen, wenn er zurück nach Oldenburg gegangen wäre und hier in der Region gespielt hätte. Das kommt dann vielleicht irgendwann nochmal. Lass ihn mal erstmal nach München gehen und unter Joe Thomas nochmal ein bisschen was
lernen.
Was mitnehmen, was er wahrscheinlich nicht mal in der Canadian Football League mitnehmen konnte.
So, und das ist ja eigentlich auch das Spannende. Auch das sind Beweggründe, warum man da hingeht. Ne? Wir haben noch zwei Verpflichtungen und dann kommen wir dazu auch zu anderen Personalien. Wir haben die Cedarwitz verpflichten, den DB Lee Pitts, der war vor einigen Jahren bei den 49ers und spielte aber letztes Jahr bei den Rochelove Panthers, ist also auch ein ELF-Veteran. Dem hat es auch anscheinend gefallen in der ELF, sonst würde er nicht wieder hier hingehen. Und die Vienna Vikings haben den D1 Safety Hunter Nichols verpflichtet. Der spielte für 5 Jahre für San Diego und spielt jetzt zum ersten Mal in Europa, hat aber seit 2022 kein Spiel mehr gemacht. Meinst du, dem fehlt am Anfang vielleicht ein bisschen Spielpraxis?
Ja, genau. Das Thema hatten wir im Prinzip gerade schon bei den GFL-Spielern. Du weißt nicht genau, was du kriegst. Ich finde es interessant, vor allem aus Vienna Vikings Sicht, weil ich dort die Position eigentlich als sehr stark besetzt ansehe. Ja, vielleicht geht es da aber auch einfach nur um, ja, das war eine Möglichkeit, die nutzt du, weil du so einen Spieler kriegst, ne? Weil er dir einfach nochmal was Neues bringen kann, einen neuen Spirit auch mit reinbringen kann. Und ja, auch bei ihm müssen wir aber abwarten, wie er spielt, also was er letztendlich zeigen wird, wenn es an die Saison geht. Während du bei einem Lee Pitts, abgesehen davon, dass er jetzt mal wieder verletzt gewesen ist, halt schon ziemlich gut weiß, dass er einfach ein Defensive Playmaker ist. Letztes Jahr, glaube ich, in 2 Spielen 3 Interceptions. Also, da weißt du, was du kriegst.
Dann, wo du auch weißt, was du kriegst, und das ist ein Move, den wir in jeder NFL-Franchise auf jeden Fall loben würde. Die Stuttgart Search haben mit Nadine Nurashid eine defensive Assistenztrainerin verpflichtet, die auf GFL-Level Headcoaching war und auch sehr renommiert war und angesehen war. Mit vielen, glaube ich, auch durch NFL Sideline bekannt oder durch RTL im Allgemeinen. Jetzt als Verstärkung in der Tiefe im Coaching-Staff der Search. Ist schon auch, finde ich, ein Statement, so jemanden zu verpflichten und den jemanden eigentlich zu verpflichten in einer Stelle, die jetzt nicht so angesehen ist wie ein Coordinator-Job oder ein Head-Coach.
Ja, haben wir jetzt eigentlich eine ELF-Trainerin, die aktiv bei der deutschen Nationalmannschaft mitwirkt? Hat das der Verband genehmigt?
Oder das ist, bringen die nicht auf komische Gedanken, aber prinzipiell, es dürfen ja auch ELF-Spieler nominiert werden, also warum denn nicht?
Ich wollte gerade sagen, also es wäre
Quatsch, ja. Du willst die besten Spieler und die besten Trainer haben. Und
so nämlich, und das gilt es dann aber.
Wahrscheinlich werde ich hier auch gleich gelünscht und kriege ganz böse Anrufe, wenn wir das so sagen, aber am Ende des Tages wäre es ja Quatsch, warum denn nicht?
Dann drücken wir es positiv aus. Es ist ein weiterer Schritt im Zusammenrücken der Liga und des Verbandes und beider Ligen, dass die Möglichkeit besteht, dass eine Defense-Trainerin von Stuttgart Search gleichzeitig in der deutschen Nationalmannschaft mit dem Trainerstab arbeitet. Das ist doch ein guter Schritt. So.
Dom
grinst sich ein. Ja, du, so kann man, das ist immer die Frage, wie man das erzählt, weißt du? Das ist, so muss man das erzählen. Genauso. Ja. Ich weiß, du möchtest ja auf was ganz anderes hinaus, ne?
Nö, tatsächlich nicht. Also alles, nee. Also das, ich finde, erstmal ist das für die Search, ich muss hier die Rolle des Podcasters sagen, für die Search ist das eine super Verpflichtung. Du kannst hier so jemanden, der so viel Football-Know-how hat, in deiner Coaching-Crew unterbringen. Warum nicht machen, wenn es die Möglichkeit gibt?
Genau.
So, und was sozusagen ihr vorheriger Arbeitgeber davon hält und so weiter, das kann Nadine Nurashid vollkommen egal sein.
Ja, ich meine, sie wird vielleicht daraus gelernt haben, dass man sich nie auf das Wort nie festlegen sollte.
Jedenfalls nicht,
niemals,
wenn du Profi
niemals, ne? So. Grundsätzlich nicht. Grundsätzlich nicht, weil du nimmst dir damit Optionen. Sag nie, niemals. Das ist ein Widerspruch in sich zwar, dass du niemals, niemals sagen sollst, aber es ist einfach so. Du nimmst dir damit Optionen, du nimmst dir damit Möglichkeiten. Überleg dir immer, gerade auch in Social Media, wen du gerade anmuckst. Ich meine, auch da haben wir, was meinen so manche Leute, die gerade die Arbeit bei einem Fernsehsender so sehr kritisieren, dass sie irgendwann, wie sitzen Sie da, wenn Sie da plötzlich selber mit in der Regie hocken und dann das gut finden müssen oder sich irgendwie mit den Leuten zusammensetzen müssen, die Sie vorher so angemuckt haben? Also was erwartet man? Man haut sich doch einfach nur Türen zu. Und deswegen eine Aussage, die sie im September getätigt hat, sie würde nicht in die ELF gehen, ist einfach nicht richtig gewesen. Das ist ein Fehler gewesen. Den gebe ich einer Frau, die, wenn ich es richtig gegoogelt habe, 37 Jahre alt ist, habe nochmal überlegt, ja, sie ist so alt wie ich, die vielleicht in diesem Media-Game, die auch Erfahrungen in diesem Medien-Game noch sammelt gerade. Das gebe ich ihr. Und sie sollte aber daraus gelernt haben, dass sie zukünftig sich auf nicht solche finalen Aussagen festlegt, denn im schlimmsten Fall hätte sie den Job.
Ich möchte hier gleich eingrätschen. Du kennst meine Meinung dazu. Das gebe ich nicht nur einer Frau, das gebe ich jedem Menschen.
Ich habe sie nur beschrieben.
Auch Situationen. Ende September können sich jetzt Ende Februar auch geändert haben. Also Lebensumstände, keine Ahnung.
Absolut.
Das ist alles nicht unser Ding. Da steht dann nämlich alles in diesen Pressemitteilungen nicht drin. Und das heißt nicht, dass sie das damals so nicht gedacht hat. So.
Nee, schiebt er mir hier rein. Also nein, tatsächlich, ich sage Frau genauso wie ich Kerl und Mann und so. Also, das ist so, wie ich rede. Ich beschreibe gerne, bevor ich über jemanden rede. Natürlich gilt das für jede Person. Es sei denn, du bist halt wirklich auch schon lange in diesem Game drin. Also ich sag mal so, wenn Bill Belichick das passiert, dann ist das einfach so, Junge, du musst es besser wissen. Ne? Aber in dem Fall mit der Erfahrung, die du jetzt einfach gesammelt hast, und beim nächsten Mal werde ich es auch anders bewerten. Das sage ich auch. Also beim nächsten Mal, mach's, aber beim nächsten Mal solltest du dich nicht wieder so auf sowas festlegen. Und wenn du es wieder tust, hast du ja scheinbar nicht draus gelernt. Das ist dann nicht gut.
Ja, bist du nicht clever.
Dann bist du nicht clever, weil im schlimmsten Fall hätte sie sich damit selber die Tür zur Stuttgart Search zugemacht, weil sie gesagt hätte, nee, ich bleib bei meinem Wort, und ist auch nicht cool. Deswegen, also ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was gerade bei Nadine im Football passiert.
Also bei seinem Wort grundsätzlich zu bleiben, ist ja gut, aber die einzige Person, die was verloren hätte, wäre in dem Fall Nadine gewesen, weil für München ändert sich nichts mehr. So, das muss man mal dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was Nadine im Football noch bewirken wird in Europa.
So. Es gibt noch was anderes Cooles. Die ELF veranstaltet ein International Game zwischen den Madrid Bravos und den Hamburg Sea Devils in Sibenik in Kroatien. Das klingt, finde ich, super cool. Ich finde es, ehrlich gesagt, war ich ein bisschen enttäuscht davon, dass sie es wirklich International Game genannt haben, weil ich es unglaublich lustig finde, dass eine europäische Liga, die die Ausrichtung europäisch hat, also nicht national ist, sich ein International Game gönnt. Weil jedes Spiel quasi, was nicht zwischen zwei deutschen Mannschaften oder zwei österreichischen oder zwei spanischen Mannschaften ist, ist ja ein International Game. So, deswegen hätte ich mir da eine andere Wortwahl gewünscht. Ansonsten finde ich den Ansatz erstmal cool, erstmal auch in ein Land zu gehen, wo sie nicht stattfindet, als als Liga erstmal sozusagen. In Sibenik in Kroatien gibt es nochmal kein Team. Und es wird ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie kritisiert, dass dem Herrn Karajca das Stadion halt in Sibenik gehört. Da sage ich ja, und das ist ja auch nicht wirklich groß, das Stadion. Erstens, wie willst du ein größeres Stadion kriegen, ohne eine Fanbase zu haben? Das ist erstmal so, deswegen finde ich das erstmal vernünftig, in ein nicht so großes Stadion zu gehen. Zweitens finde ich es trotzdem mutig. Und drittens, wenn du die Kontakte und Möglichkeiten hast, warum sie nicht nutzen? So, ja. Also von daher, außer von der Namensgebung her, wo ich sage, so Freunde, das hättet ihr schlauer machen können, finde ich es eigentlich erstmal einen guten Move.
Absolut. Für die Spieler ist es auch eine schöne Reise. Nehmt das mit. Und ich finde tatsächlich aber die komplette Nachricht, die eigentlich hinter diesen ganzen Aktionen, die ELF gerade macht, steckt. Wir haben ja nicht nur die, ja, vermeintlich die International Series, wo du schon recht hast, was sicherlich kein gelungener Move ist.
Also nur kein gelungener, sondern, der Move ist gut, aber der Name ist nicht gut. So.
Ja, genau. Und du hast aber, ja, du hast ja jetzt viele Spiele außerhalb der eigenen Stadien, der eigenen Region. Und das ist, denke ich, was die sehr bedeutende Nachricht ist. Du hast es im letzten Jahr, dass du knapp unter 430.000 Zuschauer in allen Stadien insgesamt, ja, mit dem Finale. Und jetzt geht der Besitzer dieser Liga praktisch nach vorne und sagt, dieses Jahr wollen wir 750.000 haben. Ich glaube, letztes Jahr wollte man 500.000, ist man jetzt knapp drunter geblieben, hat, ich sag mal so, wenn vielleicht nochmal das eine oder andere Franchise dann nicht zurückzieht, du noch ein paar Spieler einfach auch mehr hast, dann bist du sogar nochmal einen Tacken näher dran. Die 500.000 hätte man aber nicht geknackt. Jetzt 750.000 zu sagen und vielleicht am Ende bei 650 zu landen, ist auf jeden Fall ja auch wieder eine ordentliche Steigerung. Und das möchte man damit erreichen, dass Hamburg unter anderem eben raus aus ihrem kleinen Nest in hohe Luft geht und unter anderem im Stadion von Hannover 96 und von Werder Bremen spielt. Eventuell noch an anderen Standorten, warten wir es ab. Das sind die beiden, die bisher verkündet wurden und das sind ja auch schon mal zwei Hausnummern. Ich finde den Dauerkartenpreis tatsächlich sogar moderat. Ich finde das sehr interessant, dass man in der Region, weil ich sag mal, wenn ich aus der Lüneburger Heide oder so komme, dann sind alle Spielorte gut zu erreichen. Da kann ich mir im Prinzip auch eine Dauerkarte für alle Spiele holen. Und das ist tatsächlich mit einem sehr, sehr, sehr fairen Preis verbunden, sage ich mal, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber du hast auch München, die nicht nur in Haching spielen, sondern jetzt auch ein Spiel in Nürnberg machen. Ja. Rheinfeier wird natürlich wieder in Düsseldorf spielen. Ja.
Also zum Thema München, dass Münchner nach Nürnberg gehen, ist sozusagen bayernpolitisch super spannend, weil Nürnberger sind Franken, das sind keine Bayern. Und so sehen die sich auch.
Danke, dass du das sagst.
Das zu verbinden, als Team Bayern dann gesehen zu werden oder gesehen werden zu wollen, ist mutig. Das muss man mal also auch mal so sehen, weil in München bleiben ist einfach. Nürnberg sozusagen auch noch zu attackieren, ist ein mutiger Schritt.
Die Nürnberger oder Franken, die zuhören, können da gerne was zu sagen, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, die Nähe zu Frankfurt ist eher gegeben als zu München, auch wenn man sich das Bundesland teilt. Ich meine, wir reden von einem Bundesland, wo klar ist, wenn der Ministerpräsident aus Franken kommt, dann muss der Vize unbedingt ein Bayer sein, weil sonst knallt's, ne? Weil sonst fühlt man sich benachteiligt und historisch liegt da auch sehr viel in den Kriegen um die deutsche Frage und so, das geht jetzt zu weit, aber das ist tatsächlich sehr interessant und weitere Schritte haben wir ja mit Frankfurt, die nach
Wiesbaden? Nee, Offenbach. Genau. Frankfurt geht nach Offenbach.
Die spielen in Offenbach. Ja. Dann haben wir Rheinfeier natürlich wieder in Düsseldorf. Köln spielt in Aachen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es zukünftig auch andere Auftritte geben wird, dass man auch nochmal guckt, so was sind so alte klassische Footballstandorte? Mietet man mal den Betzenberg einfach für ein Spiel? Ne? So, eine Stadt wie Kaiserslautern ist einfach durch die frühere US-Base ist es einfach ein Football-Standort in meinen Augen. Und das kann man auf jeden Fall mal probieren, um jetzt einfach mal ein paar Leuten Floh ins Ohr zu setzen, die das vielleicht hören. So, ich würde mich freuen, wenn man auch mal den Betzenberg anmietet. Und der Verein würde sich sicherlich auch darüber freuen, denn das ist ein schönes, großes Stadion. Und machen wir uns nichts vor. Die Städte, die man jetzt ausgesucht hat, das sind ja jetzt alles keine Bundesliga-Vereine.
Ja, und du musst auch sehen, Bremen. Kaiserslautern galt mal als Als die amerikanischste Stadt Deutschlands,
ja,
ne?
Ja.
Durch ihre militärische Community.
Ja, und da kannst also, du.
Das wird bis heute noch so, dass die Stadt eine Kooperation mit Davenport hat, was wiederum die deutscheste Stadt Amerikas ist. Also,
und da kannst also du
das
sicherlich
tatsächlich aufbauen. Das gibt's seit 200, da gibt es seit 200 Jahren sozusagen einfach tatsächlich Verbindung. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, das ist jetzt ein bisschen, das muss ich tatsächlich parallel googeln, weil es mich interessiert. Wo liegt denn diese Rammstein Airbase? Liegt die nicht auch irgendwo da?
Rammstein?
So.
Hm? Ah, das ist nicht in der Pfalz.
Ja, okay, sorry. Das habe ich gerade einen Denkfehler gehabt. Aber auf jeden Fall, dieses Thema Kaiserslautern ist wirklich spannend. Also, wenn man es eigentlich nicht als erstes auf dem Schirm hat.
Nein, doch, ist in der Pfalz, Entschuldigung. So, ja, davon genau. Reden wir gerade. So. Das ist in der Nähe von Kaiserslautern. Genau, das ist die Verbindung.
Ja, okay. Sage ich doch, das ist doch da irgendwo. Das ist total, das ist ja total relevant. Das heißt, da laufen richtig viele Amis rum.
Ja, tatsächlich. So. Also. Worüber reden wir hier? Auf jeden Fall reden wir über mehr Standorte. Ich bringe
die ELF gerade auf eine Idee.
Ja.
Also gut. Schreib das der ELF mal irgendwie, dass das ein cooler Standort wäre.
Auf jeden Fall, auch wenn ich weit davon weg wohne, würde es mich mal interessieren. Denn ja, so kannst du halt weiter Zahlen steigern, so kannst du weiter wachsen. Denn klar ist, du wirst in Haching vielleicht ein paar Leute mehr als im letzten Jahr davon überzeugen können, hinzugehen. Hamburg ist man bereits an der Grenze. Auch in Duisburg. Rheinfire hat natürlich sicherlich durch den Titel, durch ein weiteres Jahr Jim Tom Schuller nochmal mehr Bekanntheit bekommen, aber machen wir uns nichts vor. Viel mehr Leute wirst du dort oder auch in Frankfurt oder so nicht ins Stadion kriegen. WhatsApp Pandas gehen ja auch nochmal in Polen auswärts, auch nochmal ins, ich glaube in Warschau ins große Stadion, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, also es gibt diese Möglichkeiten.
Und Hamburg sieht sich halt. Hamburg versucht sich halt gerade, also es gab ja mal den Hannover Standort mit den German Knights und das ist ja frei und Hamburg versucht jetzt einfach auch das Team Niedersachsen gleich mitzuwerden.
Hamburg ist also nochmal ein anderes Thema. Hamburg macht aus der Not eine Tugend. Machen wir uns nichts vor. Hamburg findet einfach in der Stadt kein adäquates Stadion, weil man lieber in Hamburg
Altona?
Genau, Hamburg-Altona, so ein Schmuckkästchen, so ein sauteures Schmuckkästchen für, ich glaube, weniger als 2000 Zuschauer baut. Hamburg oder der Hamburger Senat hat es verpasst, als Gelder dafür zur Verfügung standen vor 2 Jahren. Das habe ich verfolgt, weil ich auch einfach ein paar Hamburger kenne. Haben die es verpasst, ein drittligataugliches Fußballstadion zu bauen, was gleichzeitig eben dem Football, dem Rugby und anderen Sportarten richtig geholfen hätte. Und stattdessen hat man dieses Geld eben jetzt in dieses kleine Ding gepulvert, was jetzt neu gebaut wird oder saniert wird oder was auch immer. Denn damit hat man eine Chance verpasst, weil im Endeffekt wird dieses Stadion nicht drittligatauglich sein. Man schafft damit Probleme, wenn es mal ein Team aus Hamburg gibt, was hoch will. Vergleichbar zum Beispiel Oldenburg. Oldenburg baut jetzt neues Stadion, was genau zu diesen Standards super halt auch passen würde. Also macht das Stadion schnell fertig, fragt bei den Sea Devils an, zieht nach Oldenburg um, hätte nichts dagegen, haben wir einen super Standort. Ihr könnt ja sogar die Fischköppe bleiben, das ist ja kein Thema.
Ich finde eigentlich, aber das zeigt ja eigentlich, dass da ein größeres Ziel hinterhängt und dass dieses Ziel 750.000 gar nicht so aus der Luft gegriffen ist. Und selbst wenn man es nicht ganz erreicht, selbst 600.000 wäre doch eine krasse Nummer.
Ja,
600.000 Footballfans.
Zumal wir hier von einer Liga sprechen, die von Zuschauereinnahmen lebt. Wir haben eine Liga, klar, wir haben TV-Vermarktung, wir haben auch Fernsehgelder, das ist alles schön und gut. Aber die Franchises profitieren, also welche Franchises laufen finanziell gut? Die, wo viele Zuschauer ins Stadion gehen. Also ist es das, was trägt. Und es ist doch klar, wenn du als Munich Ravens in Nürnberg spielst und da kommen ordentlich Leute hin, dann kommen die vielleicht zum Saisonende auch nochmal nach Haching gefahren oder wegen mir auch nach Frankfurt und gucken sich da noch ein Spiel an, weil sie dann, wie man so gerne sagt, Blut geleckt haben.
Ja, ich würde sagen, das sind eigentlich ganz gute Abschlussworte für diese Folge. Wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Deswegen vielen lieben Dank, Philipp, für deine Zeit. Vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuhören. Es war mir ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hat, wie immer, Philipp.
Leute, weiter Draft-Folgen hören. Diese Woche Quarterbacks. Ab nächster Woche widmen wir uns dem Combine. Und dann gehen wir, glaube ich, auch in die NFL-Offseason so allmählich. Bin gespannt.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.